Gegensprechanlage.
Willkommen in der Gegensprechanlage. Heute bringen wir, wie angekündigt, den zweiten Teil zum Thema westafrikanische Populärmusik. Während es letzten Montag vor allem um den Kontext der Musikproduktion im Senegal und seinen Nachbarländern gegangen ist, wollen wir heute die identitätsstiftende Funktion von Musik aus diesem Raum diskutieren und uns dabei auch der westafrikanischen Diaspora in Europa zuwenden. Das Gespräch führt wieder Ruby Sirka mit dem Sozial- und Kulturwissenschaftler Frank Wittmann. Er arbeitet an der Uni Fribourg in der Schweiz, schreibt unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung und ist gegenwärtig für die UNO in Haiti tätig.
Also für mich ist Musik ein Medium oder das Medium oder kulturelle Medium, das am stärksten zur Identitätsstiftung beiträgt oder zu einer Kulturfindung oder eine, ja, dass die überhaupt beschrieben wird oder sich festlegen kann. Und das kommt vielleicht auch daher, weil die Musik, bevor es zum Beispiel portable VHS-Kassetten gab, also dass das visuelle Medium mitgeschleppt werden konnte oder zugänglich war, dass es zum Beispiel die Kassettenkultur gab, die eben immer noch in Asien oder in Afrika oder auch in Südamerika sehr weit verbreitet ist. Und wie sind die zum emanzipatorischen Selbstverständnis, also ist nicht nur für Frauen, überhaupt für die große Masse in Afrika, ist es dort auch das stärkste Medium oder kann man da noch andere Medien finden oder ist es ein verbindendes Medium, also das auch so über Grenzen oder Communities hinweg irgendwie was formulieren kann oder dazu beitritt?
Also zunächst einmal muss man sagen, ich würde der These, dass es vermutlich kein identitätsstiftendes Medium zunächst einmal gibt als die Musik für den westafrikanischen Kontext, absolut zustimmen. Ich habe das ja auch am Anfang schon angedeutet mit der Modernisierungshypothese, dass sich eben die Musik modernisiert und dass man mitgeht und dass überhaupt kein Widerspruch darin zunächst mal gesehen wird, dass da eben so viele ausländische Einflüsse festzustellen sind. Und die Westafrikaner erfüllt es natürlich mit einem unglaublichen Stolz, dass ihre Musik so angesehen ist. Sie wissen, dass eigentlich die ganzen Wurzeln der Black Music, also der Populärmusik im Allgemeinen letztendlich in Afrika liegen. Natürlich ist es ein gewisser Ursprungsmythos, der hier verbreitet wird, aber trotzdem ein ganz, ganz wichtiger und zentraler. In dem Sinne können sich Westafrikaner natürlich auch im amerikanischen Rap und im deutschen Reggae ein Stück weit wiedererkennen und sehen ihren Beitrag eigentlich an die globale Kultur. Man kann davon ausgehen, dass die westafrikanische Musik ein enormes Reservoir bereitstellt und dass das eben genutzt wird von den Menschen. Natürlich ist die Kassettenkultur, die du angesprochen hast, nach wie vor sehr, sehr bestimmend. Aber gerade in den großen Städten werden CDs immer mehr gebraucht, verwendet, zum Teil als Raubkopier, zum Teil werden auch die Originale verbreitet. Was nun den emanzipatorischen Gehalt angeht, wäre ich etwas skeptisch. Also gerade bei Frauen ist das ein sehr, sehr heikles Thema. Natürlich gibt es Frauenbands, natürlich gibt es ganz berühmte Künstlerinnen, auch als Westafrika, und denke an Rumba Gaolo Sek, die jetzt gerade, ich glaube, UNICEF-Beraterin ernannt worden ist, die mit ihrem Lied Pata Pata vor ein paar Jahren, der neuen Version, ursprünglich von Maya Makeba, aufgelegt worden ist. Aber letztendlich halten die sich doch sehr, sehr stark an die traditionellen Gesellschaftsstrukturen und deuten höchstens manchmal subtil in einigen Liedern ein gewisses Widerstandspotenzial an. Es gibt eine senegalesische Rapband, Alif, drei Frauen, die in einigen Themen so ein Stück weit Feminismus anklingen lassen und damit spielen, aber dann in anderen Liedern wieder ein ganz traditionelle gesellschaftliche patriarchalische Muster eigentlich fallen, die eben weitgehend in den westafrikanischen Gesellschaften vorherrschen sind, die patriarchal, die letztendlich hierarchisch eben organisiert sind. Und von dem her ist der Spielraum für die Künstlerinnen und Künstler letztendlich doch beschränkt.
Aber emanzipatorisch habe ich eher in Zug eben auf diesen Gründungsmythos hin gemeint. Also das sich auch das Loslösen von zum Beispiel den Rollen, die sie ganz oft übernommen haben und die in anderen Alltagsgegenständen wie zum Beispiel Bleaching Creams oder sowas, diesem Ideal von heller Haut zum Beispiel oder sowas und wirkt in solchen Sachen Musik auch emanzipatorisch. Also das eben das Loslösen von Rollenbildern, die aufgedrückt worden sind, zum Beispiel durch die Kolonialzeit, die immer mit sämtlichen westlichen Gegenständen irgendwie verbunden wurde in ehemaligen Kolonien.
Ja, das stimmt. In dem Sinn ist natürlich eine sehr, sehr große Emanzipation eigentlich hat in den letzten 20, 30, 40 Jahren stattgefunden. Muss aber vielleicht auch gewisse Unterschiede machen. Ich glaube, dass das Thema, auch gerade die Auseinandersetzung mit den ehemaligen Kolonialherren heute im anglophonen Westafrika, zum Beispiel in Nigeria, in Ghana, ganz anders und noch viel stärker geführt wird als eigentlich im frankophonen Afrika, wo die französische Präsenz in vielen Bereichen sehr, sehr stark spürbar ist, auf der anderen Seite doch für die Menschen auch ein Stück weit sich auch entfernt hat und sie da gerade musikalisch eben ihre eigenen Wege gehen und sich dadurch auch in der Musik, auch gerade textlich, nicht ständig damit auseinandersetzen müssen.
Also diese Rück- und Anbindung, wie du es jetzt zum Beispiel in Nigeria angesprochen hast, findet sonst nirgendwo in Afrika statt.
Für Westafrika ist die Auseinandersetzung gerade mit England, mit dem Commonwealth, viel, viel stärker in Nigeria und in Ghana als im frankophonen Westafrika. Hier wird natürlich in der Côte d'Ivoire ist ein interessantes Beispiel. Seit dem Ausbruch der Krise im September 2002 und der faktischen Teilung des Landes, wo jetzt die Franzosen ja gemeinsam mit der UNO seine Pufferzone stellen, wird natürlich in der Musik sehr, sehr stark diese Problematik aufgenommen. In der Regel sind das dann eher Aufrufe, dass man doch jetzt sich endlich zusammenraufen solle, dass die Rebellen noch entwaffnet werden sollen und eine Einheitsregierung zu bilden. Das im neuen Musikstil Coupe Décalé, das immer wieder propagiert. Und da gibt es natürlich einige partisanische Gruppen, die natürlich für ihre Interessen eintreten und dies auch mit der Musik mitteilen und eben die Musik entsprechend als Medium nutzen. Und zum Teil wird das dann natürlich durch das Radio, über das Fernsehen verbreitet. Das ist ganz klar.
El Presidente, Ibe Camara. Ah ouais, ça va aller, ça peut aller, ça ira. On a la papa, t'es gonna y'a la chance, on est premier, y'a la yo, elle est belle, belle, bon a yé. On a la ya, ça va aller, Cotonou, ça va aller, Bambako, ça va aller, Ouaga, ça va aller, Libreville, ça va aller. Parce qu'elle me permet d'oublier mes soucis. Moi na yo yo, eh moi na yo yo. Ma sœur est dans la sanga ya panda moi na yo yo. Chasse de brimi, elle est phénomène. DJ ya fouya moi na yo yo. Ça peut aller, ça va aller. Sur le bel homme, sur le bel homme. Wangale, on a dit que moi na yo yo. Eh la sanga moi na yo yo. Elle est phénomène. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça ira. Toi-même tu sais, n'est-ce pas Marcereux? Allez, touche-moi ça, toi le cani.
Oh mama, yes, ça va aller. Qu'on a crié à Bijan, Bamba, toi et moi, na yo. C'est la gamme, na yo, yo, yo.
Wenn man sich allgemein verschiedene Diasporen anguckt, also besonders in Europa, dann findet man immer wieder, dass Musik unheimlich wichtig ist und dass Musik ein Bindeglied nach außen hin ist, also in die Gesellschaft, in der die Diaspora existiert, wie aber auch eine Rückbindung immer wieder an die Heimatgemeinschaften, aus denen die jeweiligen Diaspora-Communities entstanden sind. Wie hat sich die Musik in diesen Diasporen oder in der Diaspora überhaupt entwickelt, also in der westafrikanischen Diaspora hier in Europa?
Es ist ganz natürlich, dass auch für die westafrikanische Diaspora die Musik ein doppeltes Bindeglied ist. Also das, was du schon für andere Kulturen festgestellt hast, gilt natürlich auch hier. Gerade die, was bei uns dann unter dem Label Weltmusik läuft. Ist natürlich bei sehr, sehr vielen Österreichern, Schweizer, Deutschen auch bekannt und ist dadurch ein Gesprächspunkt. In dem Sinn kann man sagen, zwei häufigsten Gespräche oder zunächst mal Gesprächsanknüpfungspunkte sind natürlich die Musik und je nachdem noch der Sport, wo man sich findet, wo man etwas über die andere Kultur jeweils weiß. Die westafrikanischen Diasporen prägen sich eigentlich dadurch, dass sie zunächst einmal rezeptiv das aufnehmen, was gerade in ihrem Heimatland läuft, was da Mode ist, was da in den Charts ist. Das kommt meistens natürlich eine gewisse zeitliche Verzögerung an und wird meistens über Kassetten, über Videos, über CDs, übers Internet, über Radiosender, über Worldspace empfangen und gehört. Die wiederum speisen das natürlich dann hier in die verschiedenen Clubs und Bars und Diskotheken ein. Auch in jeder Stadt eigentlich in der Schweiz gibt es mittlerweile afrikanische Bars, wo sich die Leute zum Feierabendbier, zum Tanzen treffen, wo sie zum Teil unter sich sind, aber wo natürlich zum Teil auch Leute aus unserer Gesellschaft angesprochen werden. In der Côte d'Ivoire ist es jetzt eigentlich mit dem schon vorhin angesprochenen Stil Coupé Décalé dazu gekommen, eigentlich das erste Mal dazu gekommen, dass ein Stil wirklich in der Diaspora quasi erfunden wurde und nachher dann im Heimatland zum wichtigsten und zum modischsten Stil wurde. Und in dem Sinne kann man eigentlich gespannt sein, wie das weitergehen wird. Wird es auch in anderen Ländern außerhalb der Côte d'Ivoire zu solchen Phänomenen kommen? Ein Stück weit kann man mit Souk, also mit der Musik, die ursprünglich aus Martinique und Guadeloupe kommt und dann über die Kapverden auch auf das westafrikanische Festland kommen, auch da war es natürlich so, dass die dann ihren Weg nach, vor allem nach Paris gefunden hat, zum Teil wieder mit ein bisschen Hip-Hop aufgemischt wurde und dann quasi den westafrikanischen Souk ergänzt oder konkurrenziert hat. Also diese Wechselverhältnisse zwischen der Diaspora und dem Heimatland kann man in ganz verschiedenen Kontexten beobachten.
Du hast jetzt gerade nochmal Coupé Décalé angesprochen. Ist es zu vergleichen mit dem, was du zum Beispiel im türkischen Hip-Hop siehst auch? Also kann man das da vergleichen? Gibt es solche Produktionen, die wirklich nur in der Diaspora, von der Diaspora und für die Diaspora produziert werden? Oder und die nicht unbedingt nach wieder rückspiegelnd sind auf eine Heimatgesellschaft, aber die in Anlehnung an entstehen?
Ich glaube nicht, dass man diese Phänomene miteinander vergleichen kann. Das mag für gewisse türkische oder arabische Subgruppen so sein. In der afrikanischen oder in der westafrikanischen Diaspora sehe ich das eigentlich so nicht. Meistens handelt es sich eben, wie gesagt, um Stile, um Sänger, die mittlerweile wie Globetrotter überall präsent sind. Und die geben ihre Konzerte vor Ort, die geben ihre lokalen Kassetten vor Ort heraus, produzieren bei internationalen Labels CDs und in der Diaspora verfügt man dann eben über beide Versionen. Sowohl über die internationale CD bei irgendeinem bekannteren oder unbekannteren Label, als auch über die Kassette und das lokale Video. In dem Sinn sind die Diasporen viel stärker an das Heimatland angeschlossen, stehen in viel stärkerem Kontakt über Informationen natürlich, sei das per Internet, sei das Telefon, über das Fernsehen häufig. Die afrikanische Diaspora erfüllt ja auch eine ganz, ganz zentrale ökonomische Funktion, indem sie im Prinzip einen Teil der Familie, die im Heimatland geblieben ist, weiter ernährt und regelmäßig Geld schickt und eben diesen Austausch unterhält. In dem Sinn kann sie sich gar nicht so abkopseln und isolieren, wie das vielleicht in manchen anderen Gesellschaften oder Subkulturen der Fall ist.
Tu pourrais avoir des enfants, no les da la medula, la ola, la.
Hiblo puma, hiblo puma, je te di hiblo puma. Hiblo puma, hiblo puma, je te di hiblo puma.
Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte l'eau pour moi, quitte l'eau pour moi, je t'ai mis quitte l'eau pour moi. Quitte l'eau pour moi, quitte l'eau pour moi, je t'ai mis quitte l'eau pour moi.
Inwieweit versteht die Diaspora die Musik als ein Eigentum ihrer Kultur, das vor Infiltration oder geschützt werden muss, um seine Authentizität zu behalten gegenüber anderen Einflüssen oder Konsumenten, die nicht zur Community gehören? Also wie du es eben vorfindest, zum Beispiel in der südasiatischen Diaspora oder auch bei Balkan-Sounds oder Sounds aus von russischen Disco eben. Gibt es so was? Gibt es so eine Bewegung, diese Abschirmbewegung?
Ich glaube tatsächlich, dass wir es hier mit einer großen Ausnahme zu tun haben. Natürlich stellt sich irgendwo das Problem, und es gibt Sounds oder CDs, wo manchmal so ein gewisser Opportunismusvorwurf gemacht wird. Aber im Großen und Ganzen wird doch die Musik, ganz egal, ob sie eben lokal auf Kassetten produziert wird oder ob sie zum Teil von internationalen Labels nachher produziert und auf den internationalen Sound dressiert wird, kein so großer Unterschied gemacht. Und diese Debatte wird dann fast mehr unter Musikwissenschaftlern oder unter europäischen Musikhörern und Liebhabern geführt. In erster Linie sieht sowohl die Diaspora als auch die Leute zu Hause nehmen die Musik als ihre Musik auf. Ich kann zwei Beispiele bringen. Yusundur produziert von jeder zweiten CD eine lokale Platte, und dann werden dieselben Songs noch auf einem internationalen Label produziert und verändern sich natürlich vollkommen. Das ist völlig klar. Viel weniger Trommel, viel mehr Keyboard. Die Songs verlieren an Schärfe. Die Songs weisen kaum noch Rhythmuswechsel auf, was eigentlich ihr Merkmal in Senegal ist. Und die Songs werden sowohl in der Diaspora als auch im Heimatland, werden sie beide gehört. Vielleicht gibt es gewisse Vorlieben, aber zumindest entfacht sich deshalb nicht unbedingt ein Authentizitätsproblem. Das Gleiche ist auch bei Reggae. Tiken Jah-Wakoli, bei dem wir vorhin kurz in einen Song reingehört haben, gehört natürlich auch zu denen, die in den 90er Jahren eine Vielzahl von Songs produziert haben, die zum Teil Jahre später dann für internationale Platten wieder aufgenommen worden sind. Und man hört im Radio in Burkina Faso, in der Elfenbeinküste, beide Versionen quasi gleichberechtigt nebeneinander, ohne dass es deshalb zu Anfeindungen oder Polemiken um den Künstler käme.
Warum viele andere Diasporen das wahrscheinlich als Angriff empfinden, wenn zum Beispiel europäische Kulturen die Musik aufgreifen, ist vielleicht auch deshalb, weil immer ein Ausverkauf befürchtet wird, dass ihre Musik gehypt wird und danach auch an Wert für die eigene Kultur verliert oder die eigenen Nachkommen, also dann die zweite, dritte Generation, einfach den Wert nicht sehen, weil sie eben diesen Verfall auch in dem Hype miterleben.
Das ist natürlich für sehr, sehr viele Kulturen der Fall und ist ein großes Problem, und entsprechend kann man auch die zum Teil harschen Reaktionen darauf absolut gut nachvollziehen. Das Problem in Afrika, und das gilt natürlich für viele andere Bereiche auch, unabhängig der Musik, ist, dass Produkte aus Afrika oder aus Westafrika eben nicht gehypt werden, und dass, wenn irgendwo eine gewisse Nachfrage besteht und man natürlich stolz über diese Nachfrage ist und das Wenige, was dabei auch ökonomisch abfällt, natürlich äußerst willkommen ist. Man muss vielleicht sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren afrikanische Musik soweit ganz gut verkauft hat. Es gibt viele junge Bands, die Musiker als Beruf wählen, in der Hoffnung, dass sie mal beim europäischen oder amerikanischen Label unterkommen. Es ist also quasi ein Karrieresprungbrett. Nicht nur musikalisch, sondern generell auch für den Lebensstil, dass man hofft, eben nach Frankreich oder nach England, nach Amerika wechseln zu können und dort sich dann niederlassen, eine zweite Existenz aufbauen zu können. Trotzdem muss man natürlich unter dem Strich sagen, dass der Erfolg der westafrikanischen Musik insgesamt bescheiden geblieben ist. Es gibt einige Künstler, die sehr, sehr gut davon leben können, sowohl von ihrer Lokal- als auch in der Diaspora, als auch einem fremdkulturellen Publikum. Aber insgesamt hält sich das doch in großen Maßen. Leute eben wie Kumba Gaulasek, wie Alpha Blondy, wie Yusundu, wie Papa Wemba aus Kongo, sind doch eher die Ausnahmen. Hinzu kommt, dass man heute eigentlich sehr, sehr gut schon nachvollziehen kann oder nachsehen kann, dass die afrikanische World Music bei uns hier eigentlich ihren Höhepunkt überschritten hat. Sie wird schon etwas weniger gespielt, sie verkauft sich schon etwas weniger. Sie hat sicher ihr Publikumssegment gefunden, Leute, die an die Konzerte gehen, die CDs kaufen, so weit, so gut, aber von einem Hype zu sprechen, ist, glaube ich, absolut übertrieben. Man kann ein Beispiel in der Souk-Musik nehmen. Souk ist ja erst Anfang der 80er Jahre in der Karibik erfunden worden, hat dann eben seinen Weltruhm erlangt, vor allen Dingen durch Kassav, aber danach auch durch viele Kompilationen. Unterdessen erlahmt die Musik aber ganz eindeutig. Natürlich gibt es noch ein paar Konzerte, natürlich wird er in Diskotheken noch ein Stück weit gespielt, aber ganz klar, der große Erfolg ist vorüber. Ein Zeichen dafür ist vielleicht, dass er jetzt so viel gemischt wird. Souk hört man fast nicht mehr in seiner ursprünglichen Variante, sondern vor allen Dingen eben gemischt mit Hip-Hop, gemischt mit Reggae, gemischt zum Teil mit dem Wallach. Und das läuft eine Zeit lang, aber schlussendlich sind diese Hybriden doch auf die Dauer eben nicht tragbar und nicht erfolgsträchtig. Ja. Ja. Just black.
Aus der Karibik, aus anderen nicht unbedingt als afrikanisch gesehenen Musikrichtungen oder aus dem Hip-Hop sogar. Und kann man das noch weiter zurückverfolgen, dass es Einflüsse aus anderen Kulturbereichen oder Kulturregionen gab in westafrikanischer Musik oder überhaupt in der afrikanischen Musik?
Genau. Also Mbalach zunächst mal hat rein etymologisch eigentlich zwei verschiedene Bedeutungen. Zum einen heißt es ganz allgemein Musik oder Rhythmus und zum anderen bezeichnet es eben über den Stil, über den wir schon geredet haben. Historisch gesehen hat aber die afrikanische Musik eigentlich mit Salsa begonnen. Also natürlich gab es seit jeher die Tamtams und die Trommelmusik und so weiter, aber wenn man von der Populärmusik spricht, so hat sie eigentlich ihren Ausgang in ganz West- und Zentralafrika mit der Salsa-Tradition genommen, die schon im 19. Jahrhundert wieder an die west- und zentralafrikanische Küste gekommen ist und dort aufgenommen worden ist. Die kongolesische Rumba geht zurück und natürlich auch im ganzen Westafrika gab es diese Musik und gibt es sie noch heute. In den 50er und 60er Jahren in den ersten Musikclubs, in die senegalesische Elite tanzen gegangen ist, da wurde vor allen Dingen Merengue gespielt. Und einer der Künstler, die schon sehr, sehr früh in den 60er Jahren diese Salsa-Tradition zelebriert haben und eben mit lokalen Rhythmen verschmolzen haben, ist Laba Sossé, der auch heute noch selber auftritt als 70-jähriger alter Mann und viele, viele jüngere Nachfolger gefunden hat. Papfall ist einer. Africando ist seit vielen, vielen Jahren eigentlich eine transnationale Gruppe mit Mitgliedern aus Guinea, aus Mali, aus Senegal, aus Kuba. Oder, um die in den letzten Jahren bekannteste Gruppe vielleicht zu nennen, ist das Orchester Baobab, was wieder auferstanden wurde. Nicht zuletzt ein bisschen mit Hilfe von Dusseldorf, der da kräftig mitgeholfen hat bei diesem Revival.
Et toi, tu es parti, en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti, en disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé.
Das war eine Gegensprechanlage von Ruby Sirka. Wir bedanken uns bei Frank Wittmann für das Gespräch und Wolfgang Meisinger sagt Ciao und Baba, bis zum nächsten Mal.